Mein Name ist Jakob Feistauer.
Und ich bin Katharina Kracht.
Wir sind Betroffene sexualisierter Gewalt der Evangelischen Landeskirche Hannovers.
Und in diesem Podcast reden wir über unsere Erfahrungen mit der Kirche und über Aufarbeitung. Hallo, herzlich willkommen zu einer neuen Folge Vertuschung beenden. Und heute wollen wir mal so etwas wie einen Deep Dive machen, also tief in ein Thema eintauchen, mit dem ich mich noch bislang gar nicht auseinandergesetzt hatte, das aber irgendwie wichtig ist. Und dieses Thema ist die Diakonie. Was ist die Diakonie? Wo kriegen die ihre Gelder her? Wie ist das alles organisiert? Uns ist das Thema Diakonie wichtig, weil viele Betroffene von sexualisierter Gewalt und anderen Gewaltformen in Heimen und Anstalten der Diakonie ihre schlimmen Erfahrungen gemacht haben. Und somit ist die Diakonie richtig am Thema sexualisierte Gewalt, Aufarbeitung, Gerechtigkeit. Ja, die sind da so Hauptakteurinnen sozusagen.
Genau, das muss man wirklich sagen, dass die meisten Betroffenen sexualisierter Gewalt ja tatsächlich aus den Heimen kommen. Und damit ist natürlich klar, Diakonie ist da ganz vorne mit drin. Und das Beteiligungsforum, das hat sich ja gerade umbenannt. Vorher hieß es ja, glaube ich, Beteiligungsforum sexualisierte Gewalt der EKD. Und jetzt heißt es EKD und Diakonie. Also da hat sich was getan. Und ich habe mir die Frage gestellt, ist das gut? Also ist das jetzt gut für Betroffene oder was bedeutet das? Und im Zuge dessen habe ich mir gedacht, eigentlich müsste mal gucken, was ist eigentlich die Diakonie?
Was weiß ich? Ich weiß, dass das irgendwie sowas ist, was die Kirche macht und wo die Kirche sagt, dass sie Gutes tut. Ich weiß, dass die Ratsvorsitzende Kirsten Fehrs im Deutschlandfunk gesagt hat, darum lohnt es sich, Kirchensteuern zu zahlen, weil die Leistungen der Diakonie zu einem großen Teil von den Kirchensteuern finanziert werden.
Ich finde, das ist ein wirklich sehr hörenswertes Interview mit Bischofin Fehrs, das sie am 19.09.2024 im Deutschlandfunk gegeben hat. Wir werden das hier in der Podcast-Beschreibung auf jeden Fall auch verlinken.
Was ist denn diese Diakonie?
Das ist eine Frage, die kann ich gar nicht so einfach beantworten. Das ist wirklich gar nicht so einfach. Man kennt die Diakonie bei sich vielleicht vor Ort, dass die vielleicht irgendwelche sozialen Einrichtungen haben, also zum Beispiel Krankenhäuser oder vielleicht ein Pflegeheim oder einen Pflegedienst. Ich habe mir gedacht, wir fangen mal ganz unten an, so in der niedrigsten Einheit und gucken mal, was ist da von Diakonie und wo kommen die her und wo gehen die so hin. Also stellen wir uns mal vor, wir brauchen einen Pflegedienst. Die Eltern oder Großeltern, die können nicht mehr so gut und da muss mal einer regelmäßig kommen und vielleicht mal ein bisschen helfen. So, wenn man dann googelt nach einem Pflegedienst, dann wird man höchstwahrscheinlich, je nachdem, wo man wohnt, auch darauf kommen, dass es so Diakonie-Pflegestationen gibt. Das sind Pflegedienste, die haben ausgebildete Pflegefachkräfte und die kennen sich aus. Also da wird man früher oder später anrufen. Und da steht Diakonie natürlich drauf. Das ist schon mal im Namen. Und wenn man ein bisschen weiter guckt, wer steckt eigentlich dahinter, dann sind das meistens so GGMBHs, also gemeinnützige Gesellschaften mit beschränkter Haftung.
Kurze Frage, haben die eigentlich was zu tun? Also früher, ich bin ja auf dem Dorf groß geworden und da war immer so eine Schwester, die war evangelisch und die hieß, glaube ich, Diakonisse. Und die ist immer mit so einem schwingenden Kopfteil irgendwie so durch die Gegend hat die sich bewegt. Hat das was mit der Diakonie zu tun? Weißt du das?
Ja, das hat was damit zu tun, ja. Das sind so Diakonie-Schwestern. Von früher aus der Zeit, wo das noch so ein bisschen klösterlicher war und die Klöster irgendwelche sozialen Dienstleistungen angeboten haben, also irgendwie so ein Hospitalkram oder so, da haben dann zum Beispiel Diakonie-Schwestern gearbeitet. Und die hatten dann ihre Trachten an und haben da sehr fleißig gearbeitet, ihr ganzes Leben lang, für sehr wenig oder gar kein Geld.
Ich glaube, das heißt Habit auch bei denen, also bei den katholischen Nonnen heißt das jedenfalls Habit.
Also wenn wir bei unserer Diakoniestation sind, die Leute, die da arbeiten, das sind Leute ganz normal vom Arbeitsmarkt. Also entweder haben die Leute eine entsprechende fachliche Ausbildung, also Pflegefachkräfte, oder es sind eben ungelernte Hilfskräfte, die aber auch entsprechende Arbeiten natürlich übernehmen können, weil sie da eine entsprechende Schulung gemacht haben. Diese GmbHs, die werden von einer ganz normalen Geschäftsleitung geführt, die da eingesetzt wurde, und dann läuft das. Ja, und die rechnen ihre Leistung natürlich ab mit der Pflegekasse. Teil muss man da immer dazu zahlen. Ja, das ist so deren Einnahmequelle. So, Damit kommen wir in Kontakt. Ja, wenn man da mal hinterguckt, wem gehört dann eigentlich diese Gesellschaft? Wer steckt dahinter? Und da kommt man dann meistens darauf, dass das irgendein Träger ist, der auch irgendwie wieder mit der Diakonie zusammenhängt. Und in Hannover ist es beispielsweise so, dass diese Sozialstationen von der Diakonie, dann von dem Diakonischen Werk Hannover betrieben werden. Also das Diakonische Werk Hannover, das ist ein, weiß ich gar nicht, ist glaube ich auch ein Verein, und der hat eben mehrere Tochtergesellschaften und bietet da verschiedene Leistungen an, und der ist sozusagen derjenige, der dahinter steht und entscheidet, wo machen wir die Pflegestation auf und wo nicht und wie und was.
Okay.
Wo wir zur nächsten Frage kommen, wem gehört denn eigentlich dieses Diakonische Werk Hannover?
Gehört das nicht allen Christenmenschen und allen, die Nächstenliebe praktizieren wollen?
Katharina, natürlich nicht, sondern es gehört dem Kirchenkreis Hannover.
Ah, okay, das ganze Diakonische Werk Hannover, das ist aber nicht die Diakonie Niedersachsen.
Nein, das ist was anderes.
Ah, okay, ja, gut, dem Kirchenkreis. Ja.
Genau.
Das ist ja wahrscheinlich ganz schön viel wert, oder?
Das kommt mir so ein bisschen darauf an. Die haben natürlich auch Immobilien und so ein Kram. Weiß ich ehrlich gesagt nicht, was das wert ist.
Das ist ja ein Unternehmen dann letztendlich, oder nicht? Also die generieren doch Umsätze mindestens.
Ja, das ist ein Konzern. Das ist ein Konzern, der aus vielen Unternehmen besteht. Ne? Das muss man sich überlegen. Das ist schon eine relativ große Unternehmung da. Auf jeden Fall, der Eigentümer, der Kirchenkreis Hannover, ja, da sitzen natürlich Kirchenleute drin. Das ist ja vollkommen klar. Im Kirchenkreis Hannover sind das 4 Superintendenten. Und dann gibt es da die ganzen anderen Sachen, die man da kennt. Es gibt ein Kirchenkreisamt, es gibt eine Kirchenkreissynode und diese ganze kirchliche Infrastruktur.
Okay.
Jetzt gibt es natürlich auch noch ganz viele andere von diesen Trägervereinen oder von diesen Trägern, nicht nur die Diakonie Hannover. Das sind wirklich alleine in Niedersachsen mehrere hundert. Ja, also da gibt es zum Beispiel Einrichtungen, die aus altehrwürdigen Klöstern hervorgegangen sind, also ein Kram. Da gibt es auch ganz viele andere. Diakonie Himmelstür, das ist zum Beispiel so ein Verein, der in Hildesheim ansässig ist und der auch ganz viele Unterunternehmen hat und mit denen Dienstleistungen anbietet. Und da gibt es wirklich ganz, ganz viele, da kann man suchen. Und alle kirchlichen diakonischen Einrichtungen, die man so findet, die werden in einem Diakonischen Landeswerk vertreten sein. Ja, und da kommen wir nämlich dahin, dass zum Beispiel dieser Träger, bleiben wir einfach mal bei dem Diakonischen Werk Hannover, die sind dann Mitglied in einem Diakonischen Landeswerk.
Mhm.
Und das ist in dem Fall die Diakonie Niedersachsen.
Mhm.
Ja, und die Diakonie Niedersachsen, abgekürzt DWIN, also Diakonisches Werk in Niedersachsen, dieses Diakonische Werk nimmt sozusagen die diakonischen Aufgaben zum Beispiel der Landeskirche Hannovers war, aber eben auch der Landeskirche Braunschweigs.
Weil wir ja hier im Nordwesten auch so viele Landeskirchen haben, also noch Oldenburg und Schaumburg-Lippe, und Bremen hat aber, glaube ich, einen eigenen Landesverband.
Und Oldenburg auch. Oldenburg ist nicht damit bei Niedersachsen reingekommen, aber auch Freikirchen, ja, also auch Freikirchen oder altkonfessionelle Trägervereine, auch die können Mitglied in der Diakonie Niedersachsen werden.
Was ist ein altkonfessionell?
Ja, das sind zum Beispiel die Altlutheraner.
Ich dachte, Lutheraner seien immer alt, aber okay.
Es kann auch sein, dass die Selk damit zum Beispiel gemeint ist, könnte ich mir vorstellen.
Die Selk war die
selbstständig evangelisch-lutherische Kirche.
Ach, das waren die, die mit der Frauenordination so große Probleme hatten.
Ja, das kann man pauschal so sagen, dass sie damit sehr große Probleme haben, genau.
Mhm.
Und letztendlich kann jeder soziale Träger da Mitglied werden, wenn er den Werten, die das Diakonische Werk in Niedersachsen eben hat und fordert, wenn er diese Werte einfach vertritt, nach außen tritt und da mitmacht, dann kann da im Prinzip jeder Mitglied werden. Und da gibt es riesige Konzerne, zum Beispiel Diakovere. Vielleicht schon mal gehört. Das ist so ein Träger, der hat zum Beispiel auch in Hannover das Anna-Stift und das Friederikenstift, ich glaube auch das Henriettenstift. Das sind riesige Krankenhäuser und das ist wirklich ein moderner Gesundheitskrankenhauskonzern. Die haben wirklich hochqualitativ hochwertige medizinische Behandlungen, die sie da machen. Also das ist ein großer Konzern, wie ganz viele andere auch. Und ich habe keine Ahnung, was das mit Kirche zu tun haben soll.
Naja gut, bei Krankenhäusern, ne, haben wir schon mal ein ganz schönes Problem mit dem Kontakt zur Kirche. Das ist jetzt vielleicht im evangelischen Bereich nicht ganz so schlimm wie im katholischen Bereich, aber da haben wir ja die Problematik, dass es in manchen Bereichen nur katholische Krankenhäuser gibt.
Und das gibt ja auch so Krankenhäuser, die von beiden getragen werden. Und auch da gibt es dann Krankenhäuser, in denen zum Beispiel keine Schwangerschaftsabbrüche durchgeführt werden, weil die Katholiken das so wollen. Auf jeden Fall, das sind Großkonzerne, die da drin sind. Als Mitglied in der Diakonie Niedersachsen, das muss man ganz klar sagen, das hat nicht viel mit Kirche sonst zu tun. Auf jeden Fall kann man sagen, dass zum Beispiel das Landeskirchenamt Hannover von der Landeskirche Hannovers auch sehr eng verflochten ist mit der Diakonie Niedersachsen, denn im Landeskirchenamt Hannover, und ich bin mir sicher, dass das in anderen Landeskirchenämtern ähnlich ist, gibt es das Referat 51, das ist für Diakonie-Sachen da und da sitzt Oberlandeskirchenrat Hans-Joachim Lemke, der wiederum Vorstand der Diakonie Niedersachsen ist.
Der ist sowohl im Landeskirchenamt als auch im Vorstand. Ja. Und im Landeskirchenamt auch noch für das zuständig, dem er vorsteht. Okay.
Ja, genau. Wenn man sich insgesamt Diakonie Niedersachsen anguckt, der Aufsichtsratsvorsitzende ist zum Beispiel auch der Oberlandskirchenrat Thomas Hofer. Also auch da weiß man genau, welche Leute man da sitzen hat. Das sind wirklich Kirchenleute. Das sind Kirchenleute, die machen Kirche, die kennen Kirche, die sind Kirche. Wir haben ja schon kurz darüber gesprochen, es gibt eben auch freikirchliche Trägervereine in den diakonischen Landeswerken, also jetzt ein Beispiel, das ist nicht aus Niedersachsen, sondern aus Hessen. Da gibt es zum Beispiel einen Verein, der heißt Weißes Kreuz. Das ist ein Verein, der macht Sexualberatung oder so ein Kram. Das ist ganz interessant. Da gibt es im Vorstand niemanden, der irgendwie kirchlich ist. Da ist kein Pastor oder kein Landeskirchenamt Mensch drin. Ich glaube, das Krasseste ist da eine Religionslehrerin. Der Verein ist in der Vergangenheit dadurch mehrfach aufgefallen, dass die dann solche Leute eingeladen haben, die Homosexualität heilen wollen oder sich klar gegen Sexualität vor der Ehe gestellt haben, ganz krass gegen Schwangerschaftsabbrüche sind, Masturbation schwierig ist. Also, wo man einfach sagen muss, das ist teilweise ja schon der EKD zu krass.
Offensichtlich nicht so sehr zu krass, als dass sie nicht irgendwie in ihren Verbünden aufnehmen würden.
Ja, also das muss man eben auch bedenken, dass es in der Diakonie oder in diesen Landeswerken dann eben auch noch andere Sachen gibt, als nur das, was man so von den Landeskirchen kennt. Aber das ist ja scheinbar auch gewollt. Dann haben wir halt insgesamt 17 Landeswerke. Davon ist einer zum Beispiel eben das Diakonische Werk in Niedersachsen. Diese Landeswerke sind zusammen mit 67 Fachverbänden Mitglied bei der Diakonie in Deutschland. Und diese Fachverbände, das ist ganz interessant, das sind so kleine Dinger wie zum Beispiel die Deutsche Bibelgesellschaft. Da sitzt zum Beispiel im Vorstand hier so ein Theologe und Hochschullehrer. Ja? Oder hat man vielleicht auch schon mal gehört, die Deutsche Seemannsmission. Da ist der Vizepräsident zum Beispiel auch Oberkirchenrat Markus Antonioli. Das sind auch wieder interessante Fachverbände, auch besetzt mit Kirchenleuten. So, und diese Diakonie in Deutschland, die ist wiederum ein Teil des evangelischen Werkes für Diakonie und Entwicklung. In diesem evangelischen Werk für Diakonie und Entwicklung, da sind drei so Abteilungen drin. Das eine davon, das ist die Diakonie Deutschland. Das andere ist die Diakonie Katastrophenhilfe und wieder das dritte wäre dann Brot für die Welt. Und wenn wir uns das jetzt mal angucken, zum Beispiel die Diakonie Katastrophenhilfe, ich glaube, die machen so Sachen, da ist irgendwie in Timbuktu Hochwasser oder Vulkan ausgebrochen oder beides gleichzeitig und da sind Menschen, die brauchen jetzt schnell Hilfe, dann schicken die da Generatoren hin, um Strom zu erzeugen oder irgendwelche Wasserfilter oder medizinische Hilfe. Die haben zum Beispiel ein Gesamtvolumen von 49 Millionen Euro. Da ist es tatsächlich so, da kommt die Hälfte wirklich aus Spendenmitteln. Hat man vielleicht schon mal so ein Plakat gesehen, Diakonie Katastrophenhilfe. Und da sieht man, wie irgendwelche Leute Sandsäcke schleppen oder so. Da geht also Geld hin. Ein Drittel kommt aus öffentlichen Mitteln, also hier zum Beispiel Bundesmittel oder so. Und dann kommt noch ein ein kleinerer Teil aus kirchlichen Mitteln, Kirchensteuern, 6 Millionen und noch ein paar kleinere andere Anteile.
Moment mal, jetzt sagst du ja 6 Millionen von 49 Millionen. Mhm. Also das ist ja ein Achtel. 6 mal 8 ist 48.
Genau, ist ein kleinerer Beitrag, ja.
Also weil Frau Fehrs ja damals, die Ratsvorsitzende der Evangelischen Kirche Deutschlands, ja im Deutschlandfunk so vor ungefähr einem Jahr oder so gesagt hat, dass ein Großteil der diakonischen Leistung über die Kirchensteuer finanziert werden. Also dann bei der Katastrophenhilfe stimmt das ja dann wohl nicht.
Nee, stimmt ja auch nicht. 49 Millionen, das ist natürlich viel Geld. Wenn man sich jetzt überlegt, was eine Katastrophe kostet, also ich glaube, die Flut im Ahrtal, ich glaube 30 Milliarden waren das, ne? Denke ich mir so, ey, ich könnte mir vorstellen, dass es da in Teilen der Welt vielleicht auch Katastrophen gibt, die vielleicht noch ein bisschen schlimmer sind, wo vielleicht noch ein bisschen mehr Menschen betroffen sind, die vielleicht auch nicht einfach auf den Sozialstaat zurückgreifen können. Also da ist es wieder doch nicht so viel. Aber es ist ja schön, dass da Arbeit geleistet wird.
Ist trotzdem wichtig und manchmal gibt es ja auch kleine Sachen. Also damit machen die ja oft auch Werbung. Also ich weiß, dass zum Beispiel das Deutsche Rote Kreuz für die Nothilfe, Katastrophenhilfe ja auch so auflistet. Zum Beispiel für 20 Euro können wir das bereitstellen, genau. Für 50 Euro können wir das bereitstellen und sowas. Also manchmal gibt es ja kleine Summen, die dann doch auch wirklich was ausmachen können.
Keine Frage, ganz wichtig und es ist ja, finde ich, auch krass, dass die Hälfte da wirklich aus Spenden finanziert wird. Also da lassen sich Leute wirklich von beeindrucken von der Arbeit und spenden entsprechend Geld. Der nächste Bereich wäre dann Brot für die Welt. Ich denke, das kennt man gerade in der Vorweihnachtszeit, sieht man da wieder Plakate von Menschen, wo man sagen muss, Brot für die Welt ist leider nicht selbstverständlich in allen Teilen der Welt und da ist es wichtig, dass es da Programme und Projekte gibt, um die Ernährungssituation zu verbessern. Und genau das machen die. Die haben wirklich sehr viele Projekte, wo es darum geht, Leute mit Grundnahrungsmitteln zu versorgen.
Ich glaube, die machen auch viel Bildungsarbeit tatsächlich hier in Deutschland. Also ich kann mich nämlich daran erinnern, dass ich mal in der 12. oder 13. Klasse ein Referat gehalten habe und da hatte ich damals hatte man kein Internet, ich hatte aber eine Broschüre von Brot für die Welt. Es war ein Referat über Peru und die hatten da wirklich gute Sachen und ich habe eine gute Note dank dieser Grundlagen bekommen. Das war damals, war das gut und informativ zusammengestellt. Das weiß ich übrigens noch.
Bei Brot für die Welt ist es so, die haben deutlich größeres Budget als hier die Katastrophenhilfe. Das sind so knapp 300 Millionen. Und da ist es tatsächlich so, dass der Großteil da öffentliche Mittel, Bundesmittel sind. Das sind so knapp 60%. Also das ist, was da großteils reinfließt. Da sind die einfach Dienstleister. Nicht zu vergessen sind da allerdings, das muss man auch ganz klar sagen, auch wieder die Spenden mit so ein bisschen mehr als 60 Millionen. Und auch die Kirche, die gibt da aus eigenen Mitteln etwa nochmal 60 Millionen rein. Also auch ein großer Teil, aber ein kleiner Teil im Verhältnis zu den Bundesmitteln. Das waren ja also Diakonie, Katastrophenhilfe und Brot für die Welt. Das sind ja nur zwei Teilwerke des evangelischen Werkes für Diakonie und Entwicklung. Und jetzt kommen wir nochmal zur Diakonie Deutschland. Die ist ja das dritte große Ding. Ich habe lange geguckt, was so deren Volumen ist. Ist wirklich nicht so einfach zu finden, aber ich glaube, es sind so 40 bis 50 Milliarden. Ich könnte mir vorstellen, dass das vielleicht sogar noch wenig ist, wenn man allein mal guckt, die haben um die 630.000 Mitarbeitende. Wenn man jetzt mal das Geld unter denen aufteilt, dann ist man da schon in Richtung eines normalen Gehaltes, so ganz grob. Jetzt muss man überlegen, die haben natürlich gerade mit Krankenhäusern und so auch viele Sachen, die echt Geld kosten. Also so ein Krankenhaus einfach mal bauen, was weiß ich, so ein Hubschrauberlandeplatz auf dem Krankenhaus, eine Operationssaal, also ein Kram, das kostet richtig Geld. Das ist Hightech, das muss man haben. Da denke ich, geht auch nochmal ganz gut Geld rein. Also irgendwie so, das ist das, was ich jetzt mal am Nachmittag so zusammengesucht habe, irgendwie 40 bis 50 Milliarden. Die da durchlaufen, ja mit der Mitarbeiterzahl, muss man einfach sagen, ein Riesenarbeitgeber. Und ich glaube, wenn man die Caritas, die ja im Prinzip das gleiche ist wie Diakonie, nur in katholisch, so ganz grob gesagt, wenn man die zusammenrechnet, das ist die, glaube ich, der zweitgrößte Arbeitgeber nach dem öffentlichen Dienst in Deutschland. Ne? Also da läuft was.
Ja.
Da ist eben auch so, 95% wahrscheinlich auch deutlich mehr, kommt aus öffentlichen Geldern, also vor allen Dingen Sozialversicherungsträger, ganz klar ein Krankenhaus, Kommunen, Bund, Länder. Spenden macht auch was aus und es geht auch ein bisschen was aus den Kirchensteuern rein. Da ist es ein bisschen schwierig. Ich habe da Angaben gefunden, dass da bis zu 2% wohl Kirchensteuern sein sollen. 2% würde immer noch bedeuten eine Milliarde und es gibt nur 6 Milliarden Kirchensteuereinnahmen. Nee, kann nicht sein.
Das ist echt krass, ne? Wir haben 6 Milliarden Kirchensteuereinnahmen. Ich habe gerade noch mal geguckt. Ich lebe in Bremen und ich habe jetzt einfach schnell gegoogelt, aber Buten und Binnen hat letztes Jahr gesagt, der Bremer Senat will einen Haushalt von 5,9 Milliarden für 2025 beschließen.
Ja, das reicht ja für die drei Leute, die da wohnen. Das war mir einfach ganz wichtig. Wir haben da eben zwei wirklich kleine Player, Diakonie, Katastrophenhilfe, Brot für die Welt, im Verhältnis zu dem, was da mit der Diakonie Deutschland abgeht. Und wenn man sich das nochmal anguckt, in diesem großen evangelischen Werk für Diakonie und Entwicklung, da haben wir Vorsitzende im Aufsichtsrat ist da Dr. Beate Hoffmann. Das ist die Landesbischöfin von Kurhessen und Waldeck. Der erste stellvertretende Vorsitzende ist Hans-Joachim Lemke. Ah, ein alter Bekannter. Landeskirchenamt Hannover und Diakonie Niedersachsen. Und Dr. Hans-Ulrich Anke, Präsident im Kirchenamt der EKD. Ja, da sitzen noch ganz, ganz viele andere drin, auch ganz wichtig, aber eben auch richtig viel Kirche. Also da ist die Kirche wieder drin. Was macht die Diakonie jetzt? Sowohl die diakonischen Werke der Länder als auch die Diakonie Deutschland. Also die wirkliche Arbeit, die findet ja statt in den Unternehmen oder in den Subunternehmen da vor Ort, ne, wie zum Beispiel in so einer Diakoniestation oder in einer Jugendhilfeeinrichtung oder eben in so einem Krankenhauskonzern. Da findet die Arbeit statt und da werden soziale Dienstleistungen oder Gesundheitsdienstleistungen angeboten und erbracht. Und diese Unternehmen werden geführt wie alle anderen Unternehmen auch. Da geht es auch durchaus marktwirtschaftlich zu. Man muss ja auch Mitarbeiter rankriegen, mit anderen konkurrieren. Das unterscheidet sich nicht von einem anderen Krankenhauskonzern.
Kitas machen die, glaube ich, auch viel, ne?
Kitas machen die auch, wobei die Kitas häufig auch direkt von zum Beispiel Kirchengemeinden getragen werden.
Okay.
Und für die dann wiederum zum Beispiel dieses Referat 51 im Landeskirchenamt Hannover zum Beispiel zuständig ist, was die dann eben auch berät.
Da machen Leute reale Arbeit vor Ort. Die sorgen dafür, dass Menschen in Krankenhäusern versorgt werden, dass sie möglichst wieder gesund werden.
Die diakonischen Landeswerke wiederum, die arbeiten nicht an der Basis. Also ich gehe nicht, wenn ich irgendeine soziale Dienstleistung haben will, zum diakonischen Landeswerk und sage, könnt ihr mich beraten? Sondern was die machen, ist in erster Linie ja so Fachberatung ihrer Mitglieder. Also die Mitglieder sind ja die Trägereinrichtungen. Die sorgen dafür, dass da Strukturen sind, dass man Lobbyarbeit macht, dass man vernetzt ist. Die handeln Tarifverträge aus und die sorgen für eine Vernetzung zwischen Kirche und den Trägervereinen. Und letztendlich das Gleiche macht auch die Diakonie Deutschland eben nur auf Bundesebene. Jetzt stellt sich die große Frage, warum macht die Kirche das?
Ich würde jetzt mal denken, weil man Dienst am Nächsten tun möchte.
Das will man, glaube ich, wirklich.
Ich glaube das ganz ernsthaft, dass viele Leute eine sehr, sehr, sehr gute Motivation haben, wenn sie in den diakonischen Einrichtungen arbeiten.
Bei den Leuten, die da arbeiten, habe ich da gar keinen Zweifel dran. Also überhaupt nicht, gar keine Frage. Aber warum machen die Kirchen das? Weil wenn sie es nicht machen würden, würde es halt wer anders machen. Also es könnten ja auch andere Konzerne auf die Idee kommen und sagen, ich biete das an. Aber warum macht die Kirche das? Der eine Hintergrund ist sicherlich, dass es schon immer kirchliche Einrichtungen gab. Also dass eine Kirche irgendein Heim betrieben hat, was weiß ich, ein Männerwohnheim, Frauenwohnheim. Und das irgendwann einfach in so ein kunstliches Landeswerk übergegangen ist. Und dann ist es da drin. Aber warum macht die Kirche das heute noch mit modernen Krankenhauskonzernen? Letztendlich kann man sagen, die Kirche macht vor Ort in ihren Kirchen so die theologische Arbeit und so die praktische Arbeit, mit der sie wirklich Einfluss in die Gesellschaft hat, das macht sie über die Diakonie. Die Einflussmöglichkeiten, die sind enorm. Also die sind wirklich enorm. Wir hatten ja bis 2017, 18, 19 das noch, dass alle, die dort arbeiten wollten bei der Diakonie, dass die Mitglied in der Kirche sein mussten. Und das heißt, dass ganz, ganz viele Leute, die irgendwann in ihrem Leben vielleicht mal da gearbeitet haben, in der Kirche sind oder zumindest lange Zeit vielleicht in der Kirche waren.
Ganz viele Leute im sozialen Bereich, Sozialpädagoginnen und sonst was, sind halt immer einfach Mitglieder in der Kirche geblieben, sehr lange. Jetzt haben wir eher Fachkräftemangel, aber vor 25, 30 Jahren sah das ganz anders aus. Da bist du nicht aus der Kirche ausgetreten, wenn du in dem Bereich gearbeitet hast, weil dann ein Großteil der Stellenangebote für dich nicht in Frage kam.
Und das hat natürlich einen großen Einfluss. Da kann man natürlich viele Kirchenmitglieder einfach halten oder auch ja, neu generieren, wenn man einfach sagte, das ist hier die Voraussetzung für Leute, die in dem Job arbeiten wollen. Und das hat bis heute natürlich einen großen Einfluss. Heute ist das nicht mehr so, dass man für jeden Job da Kirchenmitgliedschaft braucht. Für Leitungspositionen oder so Verkündigungssachen ist das schon noch der Fall. Aber auch wenn das zum Großteil abgeschafft worden ist, das hat immer noch einen Einfluss, weil es immer noch ganz viele Menschen gibt, die deswegen einfach eine Kirchenmitgliedschaft haben.
Und man kann sich dann ja auch ausdenken, letztendlich ist es ja wahrscheinlich nicht zufällig, dass das aufgehoben wurde zu einer Zeit, wo der Fachkräftemangel sich schon mal ordentlich bemerkbar macht.
Naja, es gab Gerichtsurteile, ne? Die haben auch einen großen Einfluss auf die Ausbildung. Es gibt ja sehr viele Schulen, Pflegeschulen hier oder wo man hier so Erzieher oder Erzieherin werden kann zum Beispiel. Es gibt auch Hochschulen. Mhm. Da hat man natürlich einen großen Einfluss, denn das, was ausgebildet wird, das ist in ein paar Jahren auf dem Arbeitsmarkt.
Ja.
Das ist ein Rieseneinfluss. Es gibt auch einen Rieseneinfluss auf die Hilfeformen. Also wenn man zum Beispiel den Sozialversicherungen bestimmte Hilfeformen im Überfluss anbietet, aber nichts anderes, dann werden tendenziell auch die, die da sind, genutzt werden. Weil die Sozialversicherungen froh sind, dass wenigstens etwas da ist. Man hat aber auch einen riesen Einfluss auf Gehaltsentwicklung. Also wenn man sich überlegt, diese Tarifverträge der Kirche für die Diakonien, das ist nicht einer für die ganze Diakonie, sondern das ist für diese diakonischen Werke der Länder und das ist total durcheinander. Die sind immer so leicht angelegt an Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst, aber immer ein bisschen schlechter. Das kann man auch ganz klar sagen.
Ist es tatsächlich so? Ich dachte, die machen damit Werbung, dass es eigentlich, also dass man ja ein bisschen auf seine Rechte verzichtet, weil man ja nicht wirklich einen Betriebsrat und einen Personalrat hat und dass sie aber so ein bisschen so, ich sag mal, eine quasi paternalistische Argumentation haben. Wir sind ja hier die guten Verbände und wir sorgen doch von selbst dafür, dass es euch besser geht.
Nee, das kann man nicht so sagen. Sie sind immer angelehnt und entwickeln sich auch so ein bisschen, aber man kann schon sagen, dass sie unterm Strich immer ein bisschen schlechter sind. Das ist natürlich eine Hausnummer, ne? Also ein Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst, der hat ja eine Auswirkung so auf allgemein die Lohnentwicklung. Das kann man ja sagen, wenn die Kirche da so entsprechend immer ein bisschen nachbremsen, hat das natürlich auch eine Entwicklung.
Wenn ich in eine Leitungsfunktion will, muss ich aber dann auch noch, nicht nur nehme ich das sozusagen in Kauf, dass ich ein bisschen weniger verdiene, ich muss dann auch noch einen Teil meines Einkommens jeden Monat an meinen Arbeitgeber letztendlich zahlen.
Du darfst einen Teil an Gott geben, richtig.
Ist Gott mein Arbeitgeber dann?
Ich weiß es nicht. Du hast es schon angesprochen, man hat keinen Personalrat oder keinen Betriebsrat. Das ist der sogenannte dritte Weg. Es gibt da so eine komische Mitarbeitervertretung. Die hat aber nicht die Rechte wie ein Betriebsrat oder ein Personalrat. Das ist ganz, ganz wichtig.
Also weil Betriebs- und Personalräte, das ist echt was Wichtiges. Das setzt so, also setzt die Interessen der Mitarbeitenden. Das ist einfach eine Nummer, ja, mit der man da zu tun hat. So, das ist was Reelles.
Diakonie hat auch kein Streikrecht, ne?
Ach, sehr interessant. Ach, so ähnlich wie BeamtInnen.
Ja, genau. Bei Beamten kann ich das total verstehen. Ne? Da sagt der Staat ja auch hier, ihr kriegt auch gewisse Boni und wir brauchen euch halt, weil wenn es ums Ganze geht, dann haben wir halt nur euch. Da ist das ja in Ordnung. Allerdings bei Angestellten, also die Kirche hat durch die Diakonien einfach die Möglichkeit, wahnsinnig tief in der Gesellschaft mitzumischen.
Man ist echt abhängig zum Teil von der Kirche, ne? Also ich konnte mir hier für eine OP, die ich brauchte, ich hätte zwei Krankenhäuser in Bremen zur Auswahl gehabt. Und für mich war einfach völlig klar, ich gehe nicht in das diakonische Krankenhaus, ja? Aber ich lebe halt in einer städtischen Umgebung. Und ich hatte die Möglichkeit, dass ich gesagt habe, ich gehe halt nicht in ein von einer Kirche letztendlich oder kirchlichen Einrichtung betriebenes Krankenhaus, sondern in das ja von der Gesundheit Nord betriebene, weil das ist für mich tatsächlich wichtig.
Ja, aber auch du hast nicht die Wahl, wenn du zum Beispiel von einer, was in Bremen passieren kann, Straßenbahn angefahren wirst und du bist bewusstlos, dann wird man gucken in der Leitstelle, dass man dich schnellstmöglich in ein geeignetes Krankenhaus bringt. Ohne dich zu fragen, weil ist es wichtig, dass du schnell versorgt wirst. Und dann wird man dich in ein kirchliches Krankenhaus bringen, ob du willst oder nicht. Was ja von der Sache her auch vollkommen richtig ist, weil du sollst schnell versorgt werden. Aber du hast halt nicht mehr die Wahl. Und klar, du kannst dann irgendwann, wenn es dir besser geht, auch sagen, ich will wieder weg. Aber genau, in vielen Gegenden gibt es diese Wahl eben nicht.
Hat man überhaupt nicht diese Wahl. Mir ist es wirklich wichtig, dass ich, wenn ich im Krankenhaus liege, dass da kein Kreuz an der Wand hängt. Wirklich, ich will das nicht. Ja, ich möchte nicht, also da soll auch nicht irgendein anderes religiöses Symbol hängen, aber ich möchte da nicht religiöse Symbolik haben, so.
Also ich war auch mal in einem evangelischen Krankenhaus und dann hat man mich bei der Aufnahme gefragt nach meiner Kirchenmitgliedschaft. Habe ich gefragt, entschuldigen Sie mal, warum wollen Sie das eigentlich wissen? Ist das irgendwie hier für die Behandlung wichtig? Dann hat die so ein bisschen rumgedruckst, ja, nee, es ist ja schon, also ja, das wird nicht vorkommen, aber also da gibt es schon so ein paar Sachen.
Falls wir Sie beerdigen müssen?
Also man hat mir gesagt, für den Fall, dass ich bei einer Operation zum Beispiel sterben sollte, dann wäre es ja wichtig für die zu wissen, ob sie die Hände auf meinem Bauch falten sollen oder nur sie übereinander legen sollen.
Also ich würde sagen, ich möchte sie in der doppelten Mittelfingerposition arrangiert bekommen. Das drückt so mein Lebensgefühl aus.
Was halt so geil ist, ja, anstatt zu fragen, für den unwahrscheinlichen Fall, dass sie sterben, wie wünschen sie, dass das dann alles läuft? Ja, das könnte man ja, ja, jeden Menschen einfach, ja, mal fragen. Ja. Wäre ganz sinnvoll. Glaubt man, also so ein Blödsinn. Naja, gut.
Das habe ich wirklich noch nie gehört, aber also das finde ich ausgesprochen amüsant und ich finde, wie cool, dass du nachgefragt hast.
Es geht uns ja zum großen Teil eben auch um Jugendhilfeeinrichtungen, wie zum Beispiel eben diesen Kinderheim. Und da ist es so, das sind ja Einrichtungen, die heute ja auch vollständig von den Jugendämtern in den meisten Fällen ja auch bezahlt werden. Ne? Also wenn da jemand ist, der nicht bei den Eltern bleiben kann, will oder es aus anderen Gründen da eben nicht sinnvoll ist, dann wird die Person gemäß hier § 34 SGB 8 in einer stationären Jugendhilfeeinrichtung untergebracht. Das sind eben meistens solche Wohngruppen und da gibt es eben auch ganz, ganz viele verschiedene Träger, die der Diakonie angehören oder ja Mitglied in einem diakonischen Landeswerk sind. Das müssen nicht immer vollständig kirchliche Träger sein. Es gibt auch Fälle, wo das eben Träger sind, die einfach nur so in der Diakonie drin sind, weil das für sie gewisse Vorteile hat. Ich meine, die Diakonie, die ist halt auch so ein Spitzenverband einfach, ne? Also die hat eine gewisse Infrastruktur. Diakonie kennt man auch, ne, ist so ein bisschen Corporate Design. Also wenn da vorne dieses Diakonie-Zeichen drauf ist, da ist das so ein bisschen wie bei McDonald's. Wenn ich irgendwo im Ausland, wo ich die Sprache nicht spreche, McDonald's sehe, dann weiß ich auch etwa, was im Big Mac drin ist. So. Und so ist es ja eben auch ein bisschen mit einer diakonischen Einrichtung. Würden viele wahrscheinlich denken, Diakonie, das kennt man.
Natürlich ist es klar, wenn du jetzt eher so eine kleinere Jugendhilfeeinrichtung bist, also du willst ja auch also auf bestimmte Infrastruktur, die du dann nicht selber aufbaust. Also ist ja schon sinnvoll, dann irgendwie zu irgendeinem Verband zu gehen und da auch auf die Schulungsprogramme zugreifen zu können.
Auch für Mitarbeiter. Tarifvertrag ist natürlich besser als kein Tarifvertrag, gar keine Frage. Ne? Das sind alles so Punkte. Ein bisschen schwieriger wird es da eben mit Einrichtungen, die es zum Beispiel gar nicht mehr gibt.
Okay, das ist jetzt interessant.
Ja, also das ist ja erstmal relativ normal, dass es sein kann.
Letztendlich wie Freistadt oder sowas.
Freistadt ist ja mittlerweile Teil von Bethel, aber ich meine wirklich Einrichtungen, die es gar nicht mehr gibt. Also kann ja einfach sein, dass eine Einrichtung weg ist und auch nicht von einem anderen Träger übernommen wird, dass sie einfach dicht macht, man die abreißt und da einen Supermarkt hinbaut. Das kann ja durchaus passieren. Das wird auch passieren. Das ist ja auch erstmal überhaupt gar nicht dramatisch. Aber beispielsweise gab es da mal so einen Fall in Berlin. Da gab es das Diakoniewerk Bethel in Berlin. Es hat nichts mit dem großen Bethel, was alle so kennen, zu tun. Da gab es irgendwie Probleme mit Finanzen und das entsprechende diakonische Werk wollte die rauswerfen.
Ah, okay.
Da sind die dem einfach zuvorgekommen und sind dann selbst ausgetreten, haben ihren Namen geändert, haben also nichts mehr damit zu tun. Jetzt wäre ja zum Beispiel die Frage, wenn jetzt ein Mensch dort in dieser Einrichtung vielleicht, ich weiß nicht, ob das passiert ist, sexualisierte Gewalt erlebt hat, das war damals eine diakonische Einrichtung, ganz klar, ist ja das heute nicht mehr.
Ah ja.
Dann stellen sich solche Fragen wie, ist dann eigentlich heute eine Diakonie zuständig? Also auf der einen Seite könnte man natürlich sagen, ja Logo, damals klebte dieses Diakoniezeichen da dran, also war das Diakonie. Auf der anderen Seite könnte man sagen, ja, das ist ein Unternehmen, die haben ihren Anstrich gewechselt und das sind andere Leute. Also würde ich mal sagen, ist vor allen Dingen für Betroffene möglicherweise ein großes Problem.
Ja.
Oder zum Beispiel auch Einrichtungen, die vielleicht auch früher in der Diakonie waren, aber wo irgendwie 10-mal der Träger gewechselt hat. wo vielleicht das Gebäude immer noch steht, aber früher ein Altenheim drin war und heute vielleicht eine Jugendhilfeeinrichtung. Oder andersrum. Also da gibt es Sachen, wo es einfach nicht so ganz klar ist. Wer ist denn da jetzt eigentlich wie was wofür zuständig? Eigentlich wäre es ja schon ganz gut, wenn klar wäre, da ist jemand, der hat irgendwie sexualisierte Gewalt in einer kirchlichen Einrichtung erlebt, dass denn die Kirche dafür irgendwie auch zuständig ist.
Ja, würde man ja denken so, ne?
Aber da kommen wir gleich zum nächsten Problem. Was ist denn, wenn es sich zum Beispiel um eine freikirchliche diakonische Einrichtung gehandelt hat, wo jetzt zum Beispiel eine Landeskirche damals wie heute keine Zuständigkeit hat? Da kann es natürlich dann wieder Vorteile haben, wenn man sagt, naja, aber das ist ja die Diakonie, die ja für die alle die Diakonie ist. Aber das sind eben so kleine, feine Problemchen, die es nicht so einfach machen.
Also das könnte jetzt ja so ein bisschen so, ja, das kommt ja nicht so oft vor oder so, aber wenn du einfach eine betroffene Person bist, wo das so ist, dann ist das alles, das ist 100%, dann weißt du halt nicht, an wen du dich wenden sollst.
Also du kannst davon ausgehen, wenn jetzt heute eine Person ist, die, sage ich mal, in den 50er, 60er Jahren in einem Kinderheim war, dass es diese Einrichtung nicht mehr in der Form gibt. Vielleicht heißt irgendeine Einrichtung noch so ähnlich. Vielleicht ist auch in dem gleichen Gebäude noch irgendwas Ähnliches, aber so in der Form wird es das nicht mehr geben.
Nee, ist ja klar, die ganze Jugendhilfe und so weiter hat sich ja völlig verändert.
Schlafsäle gibt es nicht mehr.
Zum Glück, also Organisationsstrukturen, Verantwortungsstrukturen und so,
genau.
Das hat sich ja sicherlich modernisiert, der Zeit angepasst, auch in der Diakonie.
Was sich über die ganzen Jahre nicht geändert hat, ist, dass es immer kirchliche Einrichtungen waren, außer in den Fällen, wo wirklich nicht kirchliche Einrichtungen sich einfach in dieses diakonische Werk eingegliedert haben. Da muss man aber sagen, dass das seltene Fälle sind. Aber nichtsdestotrotz, auch da klebte damals das Zeichen Diakonie dran. Also eigentlich eint diese ganzen Sachen nur, dass es eigentlich irgendwie immer Kirche war.
Ich bin übrigens gerade voll am Nachdenken. Das Zeichen Diakonie, für mich sieht es immer aus wie so ein komisch eingepacktes Geschenk. Aber ich glaube, das soll ein Kreuz mit dem Herz sein.
Wir googeln das. Diakonie, Kreuz. Das Kronenkreuz. Das sichtbare Zeichen der Diakonie. Mit diesem Signet war die damalige innere Mission einer der ersten kirchlichen Einrichtungen Erscheinungsbild Schwachsinn.
Also ich finde immer, das sieht aus wie so ein Symbolbild für ein Geburtstagsgeschenk. Aber genau, also dieses Zeichen mit diesem Kreuz und dann diesem Getüdel da dran heißt offensichtlich Kronenkreuz. Haben wir wieder was gelernt, ne?
Gemeinsam haben die Einrichtung eigentlich nur, dass sie entweder früher irgendwie kirchlich waren oder eben heute auch noch kirchlich sind. Und die ganzen Diakonieverbände haben vor allen Dingen gemeinsam, dass sie die Einrichtungen der Kirche sind und waren, die eben Einfluss auf die Gesellschaft ausüben wollten. Und es waren eben die Verbände, die dafür gesorgt haben, dass diakonische Arbeit ermöglicht wird, und zwar im Sinne der Kirche. Und wenn man jetzt mal überlegt, wir haben jetzt die Veränderung, dass das BFU jetzt nicht mehr nur noch das Beteiligungsforum für sexualisierte Gewalt in der EKD ist, sondern eben auch EKD und Diakonie. Und die Diakonie und die EKD werden künftig beide das BFU finanzieren. Also die teilen sich die Kosten dafür.
Und bislang hatte das nur die EKD getragen?
Das nehme ich mal an. Also hier steht zumindest drin, dass die sich das künftig teilen, also haben sie sich bisher scheinbar nicht geteilt. Und es gibt neue Vertreter im BFU. Und zwar Elke Ronnenberger, Bundesvorständin für Sozialpolitik der Diakonie Deutschland. Und Roman Shapiro. Die Frau Ronnenberger, die war bisher, soweit ich das herausgefunden habe, eher so in administrativen Sachen tätig und hat da in leitender Funktion gearbeitet. Aber soweit ich das jetzt gesehen habe, auch eher nicht an der Basis. Und der Herr Shapiro, das ist ein wirklich ganz interessanter Typ. Der arbeitet nämlich eigentlich für das Zentrum Recht der Diakonie Rheinland-Westfalen-Lippe.
Also ein Jurist.
Genau, das ist ein Jurist. Und wir haben ja schon darüber gesprochen, dass diese diakonischen Werke vor allen Dingen dafür da sind, ihre Mitgliedseinrichtungen zu beraten. Und eine Sache ist zum Beispiel eine Aufgabe dieses Zentrum Rechts, die Mitgliedseinrichtungen bei Tarifverhandlungen zu vertreten. Mhm. Worum geht es bei Tarifverhandlungen? Naja, die Arbeitnehmer wollen tendenziell ein bisschen mehr Geld haben oder bessere Arbeitsbedingungen. Und die Mitgliedseinrichtungen, also die Arbeitgeber, die wollen natürlich tendenziell, dass es nicht unbedingt Lohnerhöhungen gibt und dass die Arbeitsbedingungen möglichst so bleiben. Das liegt erstmal in der Natur der Sache. Aber das heißt, wir haben hier jemanden, dessen Job es ist, Tarife zu drücken.
Okay, man muss jetzt sagen, das ist natürlich deine Interpretation des Ganzen. So, ich finde die jetzt nicht unüberzeugend. Ich habe mir da jetzt vorher noch nicht so Gedanken drüber gemacht. Aber wahrscheinlich würde ja Herr Shapiro sagen, meine Aufgabe ist es, die Diakonie als großen Verband und also eben sehr, sehr großen Arbeitgeber in Deutschland leistungsfähig zu halten und so zu gucken, dass die betriebswirtschaftlichen Voraussetzungen auch erfüllt sind.
Also er sagt, die Veränderungen vertiefen den seit langem verfolgten Ansatz von Evangelischer Kirche und Diakonie im Umgang mit sexualisierter Gewalt auf gemeinsame Projekte, Standards und Strukturen zu setzen.
Das ist ein seit langem verfolgter Ansatz. Also gut, ich meine, da haben sie jetzt noch nicht so viel erreicht, weil wir kriegen immer wieder mit, wie unterschiedlich das überall ist. Aber in Ordnung.
Ja,
kann man ja lange verfolgen und wenig Erfolg haben.
Das Problem, was wir halt auch schon mal mehrfach erwähnt haben, ist eben, es werden hier Sachen vereinheitlicht, aber nicht unbedingt verbessert.
Ja, das ist ja immer, also eine Sache ist eine Einheitlichkeit und das andere ist ein Qualitätsstandard.
Also ich denke, es geht darum, dass man jetzt sagt, Diakonie und Kirche, da wollen wir jetzt einheitliche Standards in der Form haben, dass es nicht bei dem einen mehr gibt als bei dem anderen oder andere Verfahren gibt oder so, sondern das soll einheitlich laufen. Kann man ja erstmal drüber denken, wie man will. Wichtig wäre mir persönlich, dass eigentlich die Sicht der Heimkinder, dass die gestärkt wird. Ja. Da ist mir relativ egal, ob das im BEFO passiert. Das glaube ich nicht. Im BEFO, dass im BEFO irgendwas Sinnvolles passieren kann, glaube ich nicht. Aber wie, ist mir erstmal egal. Das wäre mir persönlich wichtig, dass die Sichtbarkeit gestärkt wird. Die Frage ist, wird das dadurch passieren? Und ich sage ganz klar, nein. Der Anteil von Heimkindern im BEFO ist weiterhin nicht festgeschrieben. Und man setzt da auch keine Leute aus der Diakonie rein, die jetzt dadurch bekannt sind, dass sie irgendwelche großen Forschungsprojekte in den letzten Jahren gemacht haben, sich mit dem Thema auseinandergesetzt haben, sondern Leute, die eher dafür da sind, zum Beispiel Tarife zu drücken. Deswegen glaube ich nicht, dass die Sichtbarkeit von Heimkindern in irgendeiner Form gestärkt wird dadurch.
Ich überlege gerade, ja, ist spannend. Also wirklich, ich finde es wirklich interessant. Also manchmal kriegt man ja Entwicklungen mit, wo man relativ schnell so einen Eindruck hat, das geht in die oder die Richtung. An dieser Stelle, ja, für mich ist es schwer einzuschätzen, was das bedeutet. Aber du hast ja schon länger drüber nachgedacht jetzt an dieser Stelle.
Na, oder die nächste Frage, wenn man jetzt wirklich sagt, ein Ziel ist eine Vereinheitlichung, bekommen wir durch diese Veränderung eine, ich sag mal, bessere Gleichbehandlung oder eine Gleichbehandlung von Heimkindern mit Betroffenen der Kirche, wenn man mal davon ausgeht, dass die Heimkinder bisher schlechter behandelt wurden?
Wir haben da natürlich keine Erhebung zu machen können. Diese Ressourcen haben wir nicht, da mal wirklich eine quantitative Erhebung zu machen, zu sagen, aha, du bist Kontext Diakonie, wir sind Kontext verfasste Kirche. Welche Summen sind gezahlt worden? Wir haben ganz stark den Eindruck, dass besonders die Menschen aus den diakonischen Kontexten, aus diesem Heim oder wie manche eben auch sagen, Anstalten, und es hieß ja auch ganz lange Anstalten, dass die wirklich mit sehr, sehr wenig Geld abgespeist worden sind.
Werden wir durch diese Veränderung eine Gleichbehandlung bekommen? Nein. Wenn es darum geht, die Bedürfnisse von Heimkindern sichtbarer zu machen oder auch deren Bedürfnisse besser durchzusetzen, wirklich gleich zu behandeln mit den von Betroffenen der Kirche, angenommen, dort gibt es eine Ungleichbehandlung, wird das dadurch erfolgen? Nein. Bisher hat es die Kirche irgendwie alleine geregelt und das wird künftig mit zwei neuen Leuten der Diakonie nicht anders laufen. Also die werden ja nicht sagen, bitte zahlt für unsere Leute mehr.
Bislang haben wir sehr stark den Eindruck gehabt, dass den Personen aus dem diakonischen Kontext einfach deutlich weniger Geld noch gezahlt wird, als es aus der verfassten Kirche war.
Der gesamte Zweck der Diakonie ist es ja, kirchliche Interessen umzusetzen. Das ist ja auch verständlich. Und kirchliche Interessen sind in vielen Fällen, wir wollen unsere diakonische Arbeit so machen, wie wir sie machen wollen. Das sind kirchliche Interessen und das ist ja auch legitim, ist ja auch vollkommen in Ordnung. Aber da stehen keine Betroffenen im Vordergrund. Wenn man jetzt mal überlegt, ist es überhaupt erforderlich, die Diakonie besonders zu betrachten, dann muss man auch mal sagen, naja, also viele diakonische Werke, wie zum Beispiel Diakonisches Werk Hannover, ist sowieso in direkter Trägerschaft, also der Landeskirche Hannovers, eines Kirchenkreises in Hannovers, wo man sich auch die Frage stellen muss, naja gut, also jetzt ist da die Diakonie zwischengeschaltet, was bringt das? Also es gibt andere Fälle, da ist da keine Kirche zwischengeschaltet. Aber das finde ich einfach mal ganz interessant. Ich weiß, es gab Diskussionen zwischen Betroffenen, die gesagt haben, Mensch, eigentlich bräuchten wir ein BFO für Heimkinder, für die Diakonie, damit man da einfach mal genauer hinguckt. Also ich halte ja von dem Konstrukt BFO nicht viel, aber den Gedanken konnte ich sehr gut nachvollziehen, zu sagen, also wir bräuchten eigentlich was Eigenes, wo es wirklich um unsere Bedürfnisse geht. Das wird man dadurch nicht bekommen.
Es ist ja übrigens, muss man auch nochmal aufmachen, auch eine grundlegende Ungerechtigkeit. Also sexualisierte Gewalt ist schlimm. In diesen Heimen hat es auch massive andere Gewaltformen gegeben, die auch Menschen zerstört hat. Es gibt einfach auch Personen, die waren dort, deren Arbeitskraft wurde sehr lange ausgebeutet, die wurden von ihrer Familie getrennt. Die ganze Identität, die ganze Persönlichkeit, eigentlich haben Kinder ein Recht auf ihre Familie. Die haben da zum Teil gearbeitet, die konnten zum Teil nicht in die Schule gehen. Viele sind sexuell missbraucht worden, aber andere sind halt auch körperlich sehr stark misshandelt worden oder natürlich psychisch sehr stark misshandelt worden. Und da gibt es im Moment noch überhaupt nicht die Bereitschaft, dafür Verantwortung zu übernehmen. Das möchte ich einfach hier nochmal auch festhalten. Diese Personen gibt es auch und die haben bislang noch gar keine Stimme. Und wenn man jetzt ein BFO-Diakonie hätte, dann wäre es, glaube ich, wahrscheinlicher, dass auch diese Perspektive in den Blick gerät.
Es gab Folter, es gab Zwangsarbeit, es gab Medikamentenversuche. Und das sind alles Sachen, die keine sexualisierte Gewalt sind, aber sie sind Gewalt. Und da spricht leider aktuell niemand drüber. Naja, also mit dem BFO hat sich ja auch noch eine andere Sache verändert. Es sind zwei Leute ausgeschieden. Da waren ja bisher 8 Betroffene, die aber selber zum großen Teil auch bei Kirche und Diakonie irgendwie beschäftigt waren. Und 9 Vertreter der Kirche. Das wird sich jetzt ändern, dass es eben zusätzlich 2 von der Diakonie gibt. Also ich sage mal, auf Kirchenseite sind es dann 11, aber nur noch 6 Betroffene.
Es bleiben 17 Personen, aber während wir fast Parität hatten, ja, 8-9, haben wir jetzt fast 1/3 zu 2/3 Betroffene zu Kirche.
Das ist richtig, aber es heißt, es soll neue Leute fürs BFO geben und zwar gibt es ja noch 6 Personen, die im BFO-Gaststatus sind. Und von denen sollen Leute, ich glaube, ab nächstem Jahr dann auch ins BFO aufgenommen werden. Ich weiß nicht, ob die alle aufnehmen. Dann hätten wir 12 Betroffene gegenüber 11 auf der Seite Kirche. Es kann natürlich sein, dass sie nicht alle aufnehmen. Dann haben wir vielleicht wieder ein ähnliches Verhältnis. Ich weiß es nicht. Das Verhältnis ist aber auch letztendlich ja gar nicht so wichtig, weil es ja dieses komische Prinzip der doppelten Mehrheit gibt.
Ich finde, das Verhältnis ist wichtig, weil es macht was aus, wie du in einem Raum verteilt bist und wer spricht und wer Perspektiven einbringen kann und wer beraten kann und ob man sich auch zusammentun kann.
Also, wenn es wirklich um die Frage geht, wird die Sichtbarkeit von Heimkindern gestärkt oder werden die Bedürfnisse von Heimkindern, wird denen besser nachkommen, dann sehe ich da nicht, wie das funktionieren soll. Wenn es darum geht, werden die Interessen der Diakonie künftig besser wahrgenommen, würde ich sagen, ja. Das wird man erreichen damit, eindeutig.
Ich möchte schon noch mal einmal festhalten, dass dieser Gaststatus im BFO, im Beteiligungsforum, dass wir dazu schon auch mal berichtet hatten irgendwie und das ist ja so, die haben quasi ein Jahr Probezeit, diese Leute, wo die angeguckt werden und auch angeguckt werden von den Leuten, die mit dem BFO ihr Geld verdienen.
Ja, nur von denen angeguckt werden hauptsächlich. Ne? Genau, die mit dem BFO Geld verdienen, die wählen die dann angeblich auch aus. Ich weiß nicht, inwiefern die Kirche da durchregiert, keine Ahnung.
Also man muss da erstmal ein Jahr lang, muss man denen gefallen,
ja,
sonst fliegt man da raus.
Ja.
Also das muss man sich schon klar machen, dass man da ein Jahr lang auf Probezeit ist. Eine normale Probezeit, glaube ich, beim Job sind 3 Monate und kann mal auf 6 Monate verlängert werden. Hier haben wir mal einfach das Doppelte. Aber ist ja auch Diakonie und Kirche, gibt es ja auch keinen Betriebs- und Personalrat.
Was mir große Sorge bereitet, ist, wenn man sich überlegt, dass die neuen Anerkennungsrichtlinien ja irgendwie so scheinbar so der Minimalkompromiss sind, der da rumgekommen ist.
Der wirklich kleinste und der lächerlichste gemeinsame Nenner, ja.
15.000 Euro, wenn es strafbar war und dann noch irgendwas obendrauf nach irgendeinem selbstgebastelten Katalog. Das ist natürlich Quatsch und das ist wirklich traurig. Wenn jetzt künftig da noch so knallharte Verhandlungshunde vor einer Diakonie mit drin sitzen, weiß ich nicht, ob man davon ausgehen kann, dass es da in Zukunft Betroffenen freundlicher wird. Ich glaube nicht.
Ich habe mal eine andere Idee. Also die Leute, die Kircheninteressen vertreten, die wirken nicht wie so knallharte Verhandlungshunde. Die wirken ja immer so, ah, wir hören ihnen zu und ganz wichtig und oh, nicht retraumatisieren und sowas und ja, nee und so. Aber eigentlich sind das ja diese Gummiwände, an die man läuft. Mhm. Und da kann man sehr lange denken, man läuft gar nicht gegen eine Gummiwand. Also wir sagen ja immer, was hat dieses Beteiligungsforum, das gibt es jetzt seit 3,5 Jahren, was haben die erreicht? Ehrlich gesagt, wir sehen nichts.
Schlechte Kompromisse.
Vielleicht wäre es ja so, wenn da jemand wirklich hart verhandelt, dass es endlich mal so ist, dass da die Leute, die sagen, dass sie die Interessen der Betroffenen vertreten, auch mal konfrontativ werden. Und auch mal irgendwie...
Nein, du musst Folgendes bedenken. Die Leute, die dort in der Diakonie arbeiten, also gerade bei der Diakonie Deutschland, das sind Profis. Das sind Profis, die dafür da sind.
Die EKD-Leute aber auch.
Ja, genau. Das sind Profis, aber die, ich glaube, die bei der Diakonie sind da noch mal ein bisschen marktwirtschaftlicher drauf. Die sind dafür da, dass solche Konzerne wie Diakovo in Hannover, dass die laufen. Ja, da geht es einfach, das muss funktionieren und das können die. Also die könnten auch in einem DAX-Konzern arbeiten. Das sind Leute, das sind knallharte, wirtschaftlich denkende Leute, die für solche Aufgaben wie zum Beispiel sowas im Krankenhaus laufen zu lassen, auch genau richtig sind. Die braucht man da. Die Betroffene werden nie gegen die ankommen.
Aber vielleicht merken sie wenigstens mal, dass sie nicht gegen die ankommen. Im Moment glaube ich, ich habe keine Ahnung, ich bin ja nicht in diesem Defo, aber immer wenn ich da irgendwas höre, dann habe ich den Eindruck, dass die immer denken, dass das ganz gut läuft und dass sie gar nicht merken, dass sie nichts erreicht haben. Oder einfach extrem wenig. Und wenn jemand mal hart eine Gegenposition vertritt, vielleicht wird es dann endlich mal so konfrontativ, dass man mal an die Grenzen kommt. Aber ich glaube, das stimmt nicht, weil es ist alles wie Forumstudie, Harmonie, Kultur in der Kirche. Ich glaube, am Ende wird es nichts. Aber es wäre so eine Hoffnung. Aber ich glaube nicht, dass ich damit recht habe.
Wir werden sehen. Ich bin gespannt. Als ich diese Pressemitteilung zum ersten Mal gelesen habe, habe ich kurz aufgehört und gedacht, ach, das ist ja interessant. Aber dann bei weiterem Lesen war ich dann doch schnell ernüchtert.
Ich finde es spannend. Ich habe heute ganz schön viel über die Diakonie gelernt. Das wusste ich alles nicht. Ich habe den Eindruck, das ist nochmal deutlich unüberschaubarer, als ich es dachte. Ich finde es wirklich spannend, was für ein Umsatzvolumen die haben. Da bin ich sehr beeindruckt von. Ich hoffe, die Zuhörenden haben auch was gelernt. Ich habe es auf jeden Fall getan. Wir freuen uns, wenn ihr uns weiterhin folgt.
Dann bis zur nächsten Folge. Tschüss, tschüss.
Tschüss und danke fürs Zuhören.